Ein herzliches Grüß Gott und willkommen vom Fatima-Symposium aus der Gebetsstätte Marienfried, sagt Ihnen Britt Bergen. Am heutigen Morgen begann das Symposium mit einem Pontifikalamt und dem ersten Vortrag von Johanna von Siemens mit einer allgemeinen Einführung in die Botschaft von Fatima vor genau 100 Jahren. Heute Nachmittag sprechen Professor Dr. Wolfgang Koch und seine Frau Ehefrau Dorothea über die Bedeutung Fatimas für die junge Bundesrepublik. Hören wir im ersten Teil Professor Koch, der uns vom Direktor der Gebetsstätte Clemens Maria Henkel jetzt noch näher vorgestellt wird.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fernsehzuschauer, ich freue mich, dass wir heute Herrn Wolfgang Koch begrüßen dürfen. Er ist verheiratet, er hat 5 Kinder, er ist Akademiker, promoviert, außerordentlicher Professor für Informatik an der Universität Bonn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie haben an der Technischen Universität Aachen Physik und Mathematik studiert. Herr Koch ist Leiter einer Forschungsabteilung der Fraunhofer Gesellschaft. Er ist auch bekannt geworden durch viele Vorträge und Publikationen, die sich im Grenzgebiet zwischen Natur- und Geisteswissenschaften bewegen. Ich persönlich, Herr Koch, bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag, weil an dieser Person Konrad Adenauer und dem Werden unserer Republik etwas sich konkretisiert von der Botschaft und von der Wirkung und Wirkungsgeschichte Fatimas. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle darauf freuen. Herzlich willkommen hier in Marienfried. Schön, dass Sie mit Ihrer Frau zu uns gekommen sind. Dankeschön.
Herr Direktor Henkel, vielen Dank für die liebenswürdige Einführung. Hochwürdige Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es soll um Fatima gehen heute und es soll um die junge Bundesrepublik gehen. Es soll darum gehen, wie aus einer Zeit völligen Zusammenbruchs, geistigen Zusammenbruchs, materiellen Zusammenbruchs, aber auch geistlichen Zusammenbruchs wieder etwas Neues, ein Aufbruch entstehen konnte. Das ist unser Thema. Wir wollen nicht nur in nostalgischen Gefühlen schwelgen, sondern wir wollen versuchen zu lernen, was aus diesem Aufbruch überzeitlich relevant ist und was uns heute auch helfen kann, einen Wiederaufbau der unserer Generation und der jüngeren Generation bevorsteht, zu meistern. Das Bild, was Sie hier sehen, führt uns direkt in das Thema ein. Sie sehen den Bundeskanzler der Nachkriegszeit, Konrad Adenauer. Sie sehen ihn in seinem Arbeitszimmer im Bonner Palais Schaumburg. Und es wird ihm überreicht eine Fatima-Statue. Es ist der Friedenspreis der Blauen Armee Mariens. Er wird ihm überreicht im Marianischen Jahr 1954 für seine Verdienste. Was es damit auf sich hat, das ist der Kern dieses Vortrages jetzt und später von meiner Frau. Bevor wir aber uns der jungen Bundesrepublik zuwenden, ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Elemente von Fatima werden denn wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist es sehr ermutigend, auf das Jahr 1916 zu blicken. Das Jahr 1916, das Jahr der Engelerscheinungen vor den eigentlichen Marienerscheinungen in Fatima, in denen doch das Wesentliche von Fatima sich bereits abzuzeichnen beginnt. Schwester Lucia, die Überlebende der 3 Hirtenkinder, erinnert sich, wir begannen das Gebet des Engels zu verrichten. Das ist das berühmte Gebet, das Sie alle kennen, das meisten Katholiken kennen, mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe und ich liebe dich. Das sind Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist die Basis. Dann geht es weiter. Als ein unbekanntes Licht über uns erstrahlte, berichtet die Schwester, richteten wir uns auf und sahen den Engel. In der linken Hand hielt er einen Kelch, darüber schwebte eine Hostie, von der einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Der Engel ließ den Kelch in der Luft schweben, kniete sich bei uns nieder und ließ uns 3-mal ein Gebet wiederholen. Wir sehen hier das zweite Element, die Verehrung des allerheiligsten Altarsakramentes, der Eucharistie, der anbetenden Verehrung unseres Herrn, der in Fleisch, mit seinem Fleisch und Blut im Altarsakrament gegenwärtig ist. Und das Gebet, was sie dann beten, ist weltbekannt, allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bete dich aus tiefster Seele an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, wie er in allen Tabernakeln der Welt gegenwärtig ist, zur Genugtuung für die Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Aufgrund der unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder. Hier ist bereits im Kern das Element Fatima, das Kernelement Fatimas präsent. Danach erhob er sich, ergriff den Kelch und die Hostie, reichte mir die heilige Hostie und teilte das Blut im Kelch zwischen Jacinta und Francisco auf. Also nicht nur die Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes, sondern auch die heilige Kommunion, eine Engelkommunion. Das ist etwas ganz Erstaunliches und viele von Ihnen werden sich vielleicht fragen, was heißt das, Engelkommunion? Aber das ist nichts so Ungewöhnliches. Wir müssen gar nicht weit blicken, um ein Beispiel für eine solche Engelkommunion zu sehen. Wir brauchen nur in das Wohnhaus Konrad Adenauers zu blicken, des ersten Bundeskanzlers, dessen Bild wir gerade schon gesehen haben. Hier hängt in seinem Wohnzimmer über dem Sofa ein großes Gemälde aus der Caravaggio-Schule. Es zeigt eine Heilige, Franziska von Rom, eine Ehefrau, Mutter von 6 Kindern und Gründerin einer religiösen Kongregation. Sie pflegte engen Kontakt mit ihrem heiligen Schutzengel und empfing von ihrem heiligen Schutzengel die Kommunion. So fremd ist das der christlichen Überlieferung also nicht. Als dann am 13. Mai 1917 die Gottesmutter den 3 Hirtenkindern erscheint, stellt sie die entscheidende Frage, die Fatima-Frage. Die Fatima-Frage, an der sich entscheidet, gibt es Fatima oder gibt es Fatima nicht? Sie fragt, wollt ihr euch Gott darbieten, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die er beleidigt wird und als Bitte um Bekehrung der Sünder? An dieser Frage entscheidet sich alles, heißt die Antwort nein, ist Fatima zu Ende. Und durch die Hirtenkinder ist diese Frage auch an jeden von uns gestellt. Die Kinder stimmen zu, sagen ein Ja, sagen ein Fiat gewissermaßen. Und dann heißt es weiter in den Erinnerungen von Schwester Lucia, als sie sagte, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein, öffnete sie zum ersten Mal die Hände und übermittelte uns ein so starkes Licht, dass wie ein Widerschein von ihren Händen ausging. Es drang uns in die Brust bis in die tiefste Tiefe der Seele und wir erkannten uns selber in Gott, der dieses Licht war. Darum geht es also. Die Gottesmutter, das unbefleckte Herz der Gottesmutter, ist unsere Zuflucht und der Weg, der uns zu Gott führt. Das ist es, was in Fatima gesagt werden soll. Nach einigen Augenblicken fügte unsere liebe Frau hinzu, führt Schwester Lucia fort, betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt und um das Ende des Krieges zu erlangen. Der Erste Weltkrieg ging zu Ende, kurze Zeit nach den Erscheinungen von Fatima. Er ging bald zu Ende für Portugal. Der zweite Krieg, den die Gottesmutter angekündigt hatte, er wurde nicht vermieden, er wurde nicht verhindert, aber auch er ging zu Ende. Und nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltete die Botschaft von Fatima eine ungeheure Bedeutung. Um das zu verstehen, müssen wir versuchen, uns in die Zeit hineinzuversetzen. Und niemand kann uns besser in diese Zeit hineinführen als der Papst, der dieses Aufbauwerk für die Kirche und die Welt ganz entscheidend mitgeprägt hat, Papst Pius XII. Am ersten Weihnachtsfest 1945, dem ersten Weihnachtsfest nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er eine Radiobotschaft an die Welt und die hören wir uns doch einmal an.
La pace della terra, la vera pace, no, ma solamente il dopoguerra.
Haben wir nun Frieden, den wahren Frieden? Nein, nur die Nachkriegszeit. Wie viel Zeit wird erforderlich sein, um die sittliche Not zu beheben? Welche Mühen, bis so viele Wunden vernarbt sind? Heute, wo es an den Aufbau geht, beginnen die Menschen einzusehen, wie viel Umsicht, Ehrlichkeit und guter Wille notwendig sind, um die Welt aus den physischen und geistigen Ruinen wieder zum Recht und zum Frieden zu führen.
Di quanta rettitudine e buona volontà vi sia bisogno per ricondurre il mondo dalle devastazioni e dalle rovine fisiche e spirituali al diritto, all'ordine e alla pace.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war keine gute alte Zeit. Es war eine schreckliche Zeit, eine finstere, dunkle Zeit. Der große Dichter Thomas Mann, Literaturnobelpreisträger, hat in seinem kalifornischen Exil einen Roman verfasst, Dr. Faustus, in dem er die deutsche Geistesgeschichte, beginnend mit der Reformation bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein, literarisch gestaltet. Dieser Roman erscheint 1947 und dieser Roman endet mit diesen Worten: Heute stürzt Deutschland, von Dämonen umschlungen, mit dem Auge die Hand und mit dem anderen ins Grauen starrend, hinab von Verzweiflung zu Verzweiflung. Wann wird es des Schlundes Grund erreichen? Wann wird aus letzter Hoffnungslosigkeit ein Wunder, das über den Glauben geht, das Licht der Hoffnung tagen? Das war die Lage, in der Mariens Triumph, Mariens Neuanfang ansetzt. Thomas Mann bezieht sich mit in diesem Schluss auf eine Darstellung des Verdammten in Michelangelos jüngstem Gericht in der Sixtina im Vatikan. Vor diesem Gemälde werden Päpste gewählt. In der Kirche sah es auch nicht gut aus. Es war auch nicht eine gute alte Zeit, an die wir uns nostalgisch zurückerinnern können. Ida Friederike Görres schreibt 1946 einen Brief an die Kirche. Und was schreibt sie darin? Unser Zorn und unsere Trauer um so vieles Einzelne entspringt unserem Wissen um ihre, der Kirche, Herrlichkeit und Würde, ihre unantastbare Hoheit, weil sie die Kirche Christi ist. Diese katholische Laien, diese katholische Frau ist bis in jede Phase ihres Herzens hinein eine Liebende, eine die Kirche Liebende. Und was sagt sie weiter? Sie spricht davon, in vielen Dorf- und Stadtkirchen, in denen das heilige Messopfer mit so herzloser, geradezu unanständiger Hast heruntergeleiert wird, sonntags wie werktags. Es gibt ein Erwachen der Kirche in den Seelen, sagt Ida Friederike Görres. Es gibt auch das Sterben der Kirche in den Seelen. Wir erleben es um uns, mitten unter uns. Sie sagt das 1946, sie sagt es nicht heute, was sie wohl heute sagen würde. Aber sie sagt es 1946, die Zeit war damals auch nicht gut. Ida Friederike Görres wird 1971 beerdigt in Regensburg und der damalige Professor für Theologie Josef Ratzinger hält das Requiem. Sie sehen hier auf diesem Bild, wie es in Deutschland überall ausgesehen hat. Es ist zufällig Köln, es sah in Berlin so aus, in Hamburg, in München, wo auch immer. Völlige Zerstörung auf der materiellen Ebene. Die geistige Ebene haben wir gerade angesprochen. Und in dieses Elend, in diese Not strömen 12 bis 15 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene. Sie strömen nicht in ein reiches Land. Sie strömen in ein völlig zerstörtes Land. 1 Million Soldaten sind vermisst. Mehrere Millionen Mütter und ihre Kinder kehren in zerstörte, übervölkerte Heimatorte zurück. Und mehr als die Hälfte der 5,3 Millionen gefallenen deutschen Soldaten starben in den letzten 10 Kriegsmonaten. Es war ein entsetzlich bestialischer Krieg, in den diese Flüchtlinge hineinströmten. Das ist die Lage gewesen, in der Mariens Wiederaufbauwerk ansetzt. Golomann, der Sohn Thomas Manns, ein Historiker, fasst, was daraus entstand, zusammen. Er fragt, was war Europa einmal gewesen? Alles, das Licht der Welt. Was war es jetzt? Nichts. Was sollte es wieder werden? Etwas. Und es wurde wieder etwas. Und dieses Etwas, das wieder entstand, der Frühling der jungen Bundesrepublik, der Marienfrühling unseres Landes, ist das Thema unseres Vortrages. Auf diesem Bild sehen Sie einen Blick auf das zerstörte Köln. Sie sehen aber auch eine Marienstatue, die wie durch ein Wunder in der Kirche St. Columba in Köln, der ältesten Pfarrkirche Kölns, alle Zerstörungen überlebt hat. Bald nennen die Kölner diese Statue, die sie von innigst lieben, Madonna in den Trümmern. Und weit über Köln hinaus werden Marienstatuen überall in unserem Land zum Hoffnungszeichen. Dieser Spur müssen wir also nachgehen, wenn wir fragen, was ist dieses Etwas, das aus unserem Land wieder wurde? Sie sehen hier einen Brief, eine Fotokopie eines Briefes, den Schwester Lucia an Ludwig Fischer schreibt, mit einer Prophetie, die unser Land betrifft. Es gibt also im Gesamtkomplex der Botschaft von Fatima eine spezifische Prophetie für Deutschland. Genauso wie es eine spezifische Prophetie für Russland gibt. Wir interessieren uns natürlich besonders für die Deutschland-Prophetie. Wann schreibt Schwester Lucia diesen Brief? Sie schreibt am 19. März 1940, am Josefstag 1940. Und sie schreibt in einer Situation, in der das Böse unüberwindlich zu sein schien und zu triumphieren schien. Noch glaubte keiner, dass Hitler erfolglos sein werde. Hitler war im Begriffe, die ganze Welt zu erobern. Die Hoffnung im Jahre 1940 am Josefstag war eine Hoffnung, wieder alles natürliche hoffen. Dieser Brief ist übrigens älter als die übergebene Niederschrift der beiden ersten Teile des Geheimnisses von Fatima vom 31. August 1941. Also bevor die ja weltbekannten Geheimnisse niedergeschrieben werden, existiert dieser Brief mit der Deutschlandprophetie. Und da müssen wir uns Gedanken machen, was in diesem Brief steht. Erstaunlicherweise wurde dieser Brief zum ersten Mal 2016 übersetzt, zum Fatima-Weltkongress, zum Marianischen Weltkongress in Fatima im letzten Jahr. Die erste deutsche Übersetzung, vollständige deutsche Übersetzung. Ein Satz dieses Briefes ist bereits seit 1949 bekannt. Wer war eigentlich dieser Ludwig Fischer? Ludwig Fischer war ein Priester, Kirchenhistoriker an der Kirchlichen Hochschule in Bamberg. Er fährt durch einen Artikel im Osservatore Romano von Fatima, ist berührt, angesprochen und fährt nach Fatima und ist überwältigt von Fatima. Dieser Professor Fischer wird der Fatima-Apostel für Deutschland. Er macht Fatima bekannt in Deutschland. Er gewinnt das Vertrauen der Schwester Lucia. Er gewinnt das Vertrauen des Klerus, des Bischofs von Leria. Er darf 1937 Schwester Lucia 3 Tage lang interviewen. Er ist jemand, der Fatima sehr gut kennt und der vor allem Schwester Lucia sehr gut kennt. Was steht also in dem Brief Schwester Lucias an ihren Vertrauten, Professor Ludwig Fischer aus Bonn? Nun, sie schreibt davon, natürlich auch von Krieg und Verfolgung. Aber sie schreibt davon, es sei eine Reinigung. Aber das ist nicht der Hauptsinn der Botschaft von Fatima. Die Botschaft von Fatima zielt auf etwas anderes. Und das ist im letzten Teil dieses Briefes deutlich. Sie schreibt, in meinen armseligen Gebeten vergesse ich nicht Deutschland. Es wird noch in den Schafstall des Herrn zurückkehren. Dieser Augenblick nähert sich sehr langsam, sehr mühsam, aber er wird schließlich eintreffen und die Herzen Jesu und Marias werden dann mit Glanz herrschen. Das ist die Prophetie für unser Land. Es ist eine Prophetie, die zu einem kleinen Teil im Marienfrühling der jungen Bundesrepublik eingetroffen ist, deren volle Erfüllung allerdings noch bevorsteht, genauso wie die Russland-Prophetie in ihrer vollen Erfüllung noch bevorsteht. Was schreibt sie noch? Was ist eigentlich der Anlass dieses Briefes? Nun, Fischer schrieb Schwester Lucia und bedankt sich bei ihr für Gebete. Und darauf nimmt sie Bezug. Sie spricht von ihren armseligen Gebeten. Interessant ist der Satz, der danach kommt. Mir scheint, dass dies meine Pflicht ist. So habe ich es versprochen. Schwester Lucia betet also für Deutschland. Sie betet für Deutschland, weil sie es als ihre Pflicht betrachtet. Und sie sagt, sie habe es versprochen. Wir wissen nicht, wem sie es versprochen hat. Vielleicht der Gottesmutter selbst. Sie schreibt Fischer aber auch von der Dankbarkeit, die sie empfindet für den Segen, den Fischer so feinfühlig für sie vom Heiligen Vater erlangte. Und nachdem sie selbst so sehr verlangte. Fischer ist also das Verbindungsglied gewissermaßen, oder war es zu einer gewissen Zeit, zwischen Schwester Lucia und Papst Pius XII., dem großen Fatima-Papst. Davon ist in diesem Brief die Rede. Es ist auch in diesem Brief davon die Rede, dass der Bischof, der zuständige Bischof, einbezogen ist in den Brief. Hier schreibt keine Schwester einen privaten Brief an jemanden, der ihr nahe steht, sondern sie schreibt in Absprache mit ihrem Bischof. der ihr nahelegt, diesen Brief zu schreiben. Dadurch gewinnt dieser Brief einen gewissen offiziösen Charakter. Es ist nicht einfach nur ein Privatbrief, der Brief, der die Prophetie für unser Land enthält. Dieser Bischof, da Silva, ist über 37 Jahre lang für Fatima zuständig. Er kennt alle Geschehnisse wie kaum ein Zweiter. Und er ist es, der 1955 eine Kopie der Fatima-Statue in unser Land schickt. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Als Fischer 1930 das erste Fatima-Buch in Deutschland publiziert, schließt er mit einem Gebet. Gute Mutter, komme auch zu deinem armen deutschen Volke, dem man vor 4 Jahrhunderten den Glauben an deine Gottesmutterwürde und das Vertrauen auf deine mütterliche Liebe mit Gewalt aus dem Herzen gerissen hat. Führe es zurück zur Marienminne seiner Väter. Gute Mutter, komme auch zu uns und richte deinen Gnadenthron auf in unseren deutschen Landen. Mit diesem Gebet zielt Fischer auf den marianischen Frühling der jungen Bundesrepublik und wir werden sehen, wie dieses Gebet in Erfüllung geht. Schwester Lucia schreibt 1944 in ihr Tagebuch von Erscheinungen, die sie im Karmel von Coimbra empfangen hat. Wir kennen das nicht sehr genau, das Tagebuch ist nicht veröffentlicht. Wir kennen nur eine Lucia-Biografie, die der Karmel von Coimbra herausgebracht hat, mit Auszügen ihres Tagebuches. Da spricht sie auch von Reinigungen, die der Welt bevorstehen. Aber auch in diesen Erscheinungen von 1944 ist ein Blick auf die Zeit danach gerichtet. Danach hörte Lucia eine liebliche Stimme, in der Zeit ein einziger Glaube, eine einzige Taufe, eine einzige Kirche, heilig, katholisch, apostolisch, in der Ewigkeit der Himmel. In diesen Kontext ist also die Deutschlandprophetie eingebettet. Nun, wer sind die beiden Männer, die die Erfüllung dieses Gebetes als Werkzeuge Mariens, könnte man sagen, vorantreiben? Es sind zwei Männer, zwei große Männer. Es ist Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII. Und Konrad Adenauer, der deutsche Bundeskanzler in dieser Zeit. Warum ist Eugenio Pacelli so wichtig für Fatima, aber auch für unser Land? Nun, man könnte Eugenio Pacelli glatt einen Fatima-Papst nennen. Er selbst sieht sich offenbar so. Am 13. Mai 1917 empfängt er in der Kapella Sistina die Bischofsweihe und erinnert sich daran. Zur selben Stunde geschah indes auf dem Berge von Fatima die erste Erscheinung der weißen Königin des heiligsten Rosenkranzes. So, als habe die Mutter der Barmherzigkeit dadurch anzeigen wollen, dass wir in den stürmischen Zeiten doch stets den mütterlichen und wachsamen Beistand der großen Siegerin in allen Schlachten Gottes haben würden. Und in der Tat, er bedurfte des Beistands der Siegerin in allen Schlachten Gottes. Er war der Papst, der die Kirche durch den Zweiten Weltkrieg steuern sollte. Unmittelbar nach seiner Bischofsweihe bricht Eugenio Pacelli als Nuntius nach Deutschland auf. Eugenio Pacelli, dieser Papst, ist also eng verbunden mit unserem Land. Seit dieser Zeit ist er bekannt, vertraut mit Konrad Adenauer. Konrad Adenauer war zu dieser Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg nicht nur Oberbürgermeister von Köln, sondern auch Präsident des preußischen Staatsrates und führte viele Verhandlungen mit Eugenio Pacelli, dem Nuntius des Papstes. Als Pius XII. Dann stirbt, am 9. Oktober 1958, schreibt Adenauer einen Brief als Bundeskanzler im Namen der deutschen Bundesregierung. Das ganze deutsche Volk, schreibt er, in dessen Mitte er, Pius XII., jahrelang segensreich gewirkt hat und dem er in Zeiten größter Not tatkräftige und wirksame Hilfe in seelischer und materieller Hinsicht zuteilwerden ließ, wird seiner stets ehrfurchtsvoll und dankerfüllten Herzens gedenken. Pius XII. Wird begraben am 13. Oktober 1958, am Fatima-Tag, am Tag der letzten Erscheinungen von Fatima. Dieser Fatima-Papst weiht am 31. Oktober 1942 in Fatima die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens. Diese Weihe wird mitvollzogen durch das Weltapostolat bis zum 8.12.1943, bis zum Fest Mariä Empfängnis 1943. Und diese Weltweihe wird zum Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Maria, unsere liebe Frau von Fatima, erweist sich tatsächlich als Siegerin in allen Schlachten Gottes. Die Koinzidenzen sind ganz bemerkenswert. Nach El Alamein, der Schlacht in Nordafrika, nach der Schlacht um Stalingrad, wendet sich der Zweite Weltkrieg. 1944 führt Pius XII. Das Fest des unbefleckten Herzens Mariens für die gesamte Kirche ein, am Oktavtag Maria Himmelfahrt. Nach den Liturgiereformen des Zweiten Konzils wird dieses Fest herabgestuft, aber Johannes Paul II. Erhebt dieses Fest wieder zu seiner alten Würde. Wie beginnt nun die Erneuerung unseres Landes? Wir haben gesehen, es gibt zwei Elemente. Die allerheiligste Eucharistie, vom Engel in Fatima angedeutet, und das Marianische. Nun, der Fronleichnamstag, die Fronleichnamsprozessionen werden zum Ruck, der unser Land aus der Lethargie reißt. Und schauen wir uns einmal die Präfation zu Fronleichnam an. In der Liturgie, die damals zelebriert wurde, war die Fronleichnamspräfation identisch mit der Weihnachtspräfation. Ein ganz interessanter Bezug, wie hier Weihnachten und Fronleichnam zusammenhängt. Und diese Stelle, indem wir Gott so mit leiblichen Augen schauen, entflammt er in uns die Liebe zu unsichtbaren Gütern. Das ist der Impuls. Dieser Impuls geht durch die deutschen Landen. Schauen wir uns diesen Impuls einmal in der Diözese Köln an.
Unter großer Beteiligung der Bevölkerung fand in Köln die erste Fronleichnamsprozession nach dem Kriege statt. Der feierliche Zug bewegte sich über die Ringstraße und durch die zerstörte Altstadt. An der Spitze des Domkapitels und der Hohen Geistlichkeit schritt der Kölner Erzbischof Dr. Frings. Ein Gottesdienst am Südportal des Domes bildete den Abschluss der Prozession.
Das allerheiligste Altarsakrament, der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Marianische. Wie kommt das Marianische zu einer solchen Blüte im Nachkriegsdeutschland? Nun, Kardinal Frings, der Kölner Erzbischof und gleichzeitig der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, also der Repräsentant des gesamten deutschen Episkopates, wird 1947 nach Ottawa eingeladen, in die kanadische Hauptstadt. Dort findet der Marianische Weltkongress statt. Dieser Weltkongress beeindruckt Kardinal Frings zutiefst und erlebt, wie in Kanada das Land der Gottesmutter geweiht wird. Er erinnert sich daran selbst, der Außenminister des Landes, ein Katholik, sprach eine Weihe des Landes Kanada an die Gottesmutter, in Gegenwart des protestantischen Ministerpräsidenten Mackenzie King und anderer Vertreter des Staates. Das ist für ihn die Idee, Deutschland muss der Gottesmutter geweiht werden, als Land. Nicht nur die ganze Welt, auch Deutschland muss geweiht werden. Das ist der Gedanke. Und er erlebt die ungeheure Bedeutung, die von der Marienverehrung für ein Land ausgehen kann. Wir schauen uns einmal die kanadische Wochenschau an. Hier spricht der amerikanische Kommentator, der kanadische Kommentator. Wir sehen hier, wie auf Wagen, wie bei einem Kölner Karnevalszug, Szenen durch die Stadt gezogen werden, die Ereignisse aus dem Marienleben darstellen. Wir sehen, wie auf dem Gelände ein großer Altar errichtet wird. Wir sehen, wie viele Menschen zusammenströmen zur Ehren der Gottesmutter. Wir sehen den Episkopat der ganzen Kirche, wie er zusammenkommt, um das Lob der Gottesmutter zu singen und zu verkünden. Im Zentrum steht natürlich auch hier die Heilige Messe, das Messopfer, von dem alles ausgeht. Mit dieser Idee kommt der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Kölner Kardinal, zurück in seine Heimat. Er möchte das Marianische nutzbar machen zum Wiederaufrichten der Seelen, zum Aufbau unseres Landes. Und was tut er? Er versammelt zu Füßen der Gottesmutter die Heiligen. Nun ja, was macht er da? Er versammelt die Schreine der Heiligen. Köln ist so reich an den heiligen Schreinen. Sie waren alle versteckt an allen möglichen Enden. Er sammelt sie aus den Bunkern und aus den Höhlen des Rheinlandes wieder heraus und versammelt sie vor der Wallfahrtskirche St. Maria Lüßkirchen vor den Toren Kölns zu Füßen der Schiffermadonna. Er erinnert sich selbst ein ergreifendes Schauspiel, als diese herrlichen Städte, die viele Jahre verborgen gewesen waren, durch die Trümmer der Stadt, durch die Straßen, an deren Rändern kaum noch ein bewohnbares Haus stand, geführt wurden. Ich denke, wir schauen uns auch diesen Einzug der Heiligen in das zerstörte Land wieder an. Denn dies ist der Anfang des Wiederaufbaus gewesen, der Beginn des Wiederaufbaus, der Einzug der Heiligen. Wir sehen gleich Szenen aus dieser Zeit. Ich habe jetzt den Kommentar einmal weggeschnitten und darunter den vierten Satz von Schumanns Rheinischer Symphonie gelegt. Schumann war so beeindruckt von der katholischen Zeremonie, von der katholischen Liturgie, dass er diesen Satz komponiert hat, um die katholische Liturgie zu verherrlichen. Und das lassen wir einmal auf uns wirken. Was war nun der Höhepunkt? Der Höhepunkt war die Weihe des Rheinlandes an das unbefleckte Herz Mariens am 22. August, an dem Fest, das Papst Pius XII. Eingeführt hatte. Die Weihe der Erzdiözese Köln und des ganzen Rheinlandes, und diese Weihe wird ausstrahlen in unser ganzes Land und für das ganze Land 1954 gesprochen werden. Frings knüpft damit an die Marienminne unserer Väter an, wie es in dem Gebet von Ludwig Fischer heißt. Die Marienminne, die in unserem Land, gerade in unserem Land, so große Werke der Kunst hervorgebracht hat. Werke der Malerei, Werke der Bildhauerei, besonders im Kölner Dom, die Madonna des Stefan Lochner. Aber auch im 19. Jahrhundert, in der Romantik, wird diese liebe Frau die Seelen ansprechen. Es ist wirklich die Marienminne unserer Väter.
Im Dom, da steht ein Bildnis auf goldenem Leder gemalt.
Die Marienminne unserer Väter ist tief verwurzelt in unserem Land. Es kann verschüttet werden, vergessen werden, aber es kann wieder hervorgerufen werden. Und sie ist präsent in so vielen Werken der Kunst. Daran knüpft also Frings an. Adenauer, damals noch nicht Bundeskanzler, sondern Präsident des Parlamentarischen Rates, der Schöpfer des Grundgesetzes, ist zugegen. Und er schreibt zu seinen Söhnen, die Domfeier wird allen, die sie erleben durften, eine Festigung der Überzeugung geben, dass die deutsche und die europäische Krise vom christlichen Geiste her überwunden werden muss. Das könnte auch in unsere Zeit gesprochen sein. 1950 ruft Papst Pius XII. Ein heiliges Jahr aus. Das große heilige Jahr 1950 für die gesamte Weltkirche. Der Höhepunkt dieses heiligen Jahres ist die Verkündigung des Dogmas von der Himmelfahrt Mariens am Allerheiligentag 1950. Dieses Dogma hat eine ungeheure Bedeutung, nicht nur für die Welt, sondern auch für unser Land. Der müssen wir nachgehen. Aber zunächst schauen wir mal nach, wie Kardinal Frings das erlebt hat. In seinen Erinnerungen schreibt er, so bin ich denn auch im Jahre 1950 zur Verkündung dieser Glaubenswahrheit nach Rom gefahren und habe die Urkunde mit unterzeichnet. Ich war glücklich, etwas zur weiteren Ehre der Gottesmutter beitragen zu können. Und Sie sehen hier Frings, wie er einzieht in Rom. Lassen wir auch die Verkündung dieses Dogmas auf uns wirken, so wie das gewirkt hat auf Tausende, Hunderttausende, auf Millionen von Gläubigen in der katholischen Kirche. Und schauen mal in die Wochenschau.
Am Allerheiligen Tage verkündete Papst Pius XII. Kraft seiner Unfehlbarkeit das Dogma von der leiblichen Himmelfahrt Mariae. Mit 700.000 Gläubigen aus aller Welt feierte die katholische Hierarchie das Fest vor der Peterskirche als den größten Feiertag dieses Jahrhunderts. Nach annähernd 100 Jahren wurde damit erstmals wieder von einem Papst ein Dogma aufgestellt, das für 400 Millionen Menschen auf der Erde zum unumstößlichen Glaubenssatz wird.
Pronunciamus, declaramus et definimus, divinitus revelatum dom est, immaculatem di param semper virginem, ex pleto terrestris vite cursu, fuiste corpore et anima ad excelestem gloriam assunta.
Warum ist die Verkündung des Dogmas von der Himmelfahrt Mariens so eng mit Fatima verknüpft? Nun, am 30. Oktober, am 31. Oktober und am 1. November selbst, dem Tag der Verkündigung des Dogmas, sieht Papst Pius XII. Das Sonnenwunder von Fatima in den Vatikanischen Gärten. Er sieht es noch einmal am 8. November, am Oktavtag der Verkündigung. Er macht darüber Notizen, handschriftliche Notizen, und ist zutiefst bewegt. Diesem großen marianischen Papst, dem Fatima-Papst Pius XII., wird also die Gnade zuteil, dass er als Ermutigung und Ermunterung von der Gottesmutter selbst Anteil haben kann an dem großen Sonnenwunder des 13. Oktober 1917. Am 13. Oktober 1958 wird er sterben. Wir wissen das durch den Ausstellungskatalog Opus Justitiae Pax, den Papst Benedikt XVI. Selbst initiiert hat. Eine große Ausstellung zu Ehren dieses großen Papstes, die in Berlin im Schloss Charlottenburg und in München im Karmeliterbau 2009 gezeigt wurde. Also die Verkündung des Dogmas von Maria Himmelfahrt und Fatima. Das ist eine enge geistige Einheit. Wir müssen also über diese Verkündigung nachdenken und überlegen, was wollte der Papst damit ausdrücken. Dazu müssen wir in die dogmatische Konstitution schauen, die Papst Pius XII. Gerade verlesen hat, vor 700.000 Gläubigen auf dem Petersplatz. Natürlich begründet er theologisch, historisch und liturgisch, aber er macht auch den Bezug auf die Zeit. Wir vertrauen, sagt Papst Pius XII., diese feierliche Verkündigung werde nicht wenig zum Wohl der menschlichen Gesellschaft beitragen. Diese Verkündigung soll also ein Beitrag sein, um die Gesellschaft umzugestalten. Wodurch? Es ist zu hoffen, antwortet der Papst auf diese Frage. Es ist zu hoffen, dass die Einsicht wächst, welch hohen Wert das menschliche Leben hat, wenn es vollkommen dafür eingesetzt wird, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Das ist die Fatima-Frage. Wollt ihr alle Leiden auf euch nehmen? Die Frage, die die Gottesmutter an die Hirtenkinder stellt und durch die Hirtenkinder an uns. Wer sein Leben in den Dienst stellt des himmlischen Vaters, der kann Ungeheures bewirken. Die Gottesmutter ist das beste Beispiel. Und ferner, fährt der Papst fort, ferner lässt sich in einer Zeit, wo die Irrlehren des Materialismus und die daraus folgende Verderbnis der Sitten das Licht der Tugend ersticken, erwarten, dass die Wahrheit von der Himmelfahrt Marias allen in klarem Lichte zeige, für welch erhabenes Ziel wir nach Leib und Seele bestimmt sind. Die Erneuerung geht also von dem Ziel aus. Es ist eine teleologische Argumentation. Er gibt das Ziel vor. Und dieses Ziel ist die Ursache für die Erneuerung, die daraus erwachsen wird. Das Ziel ist der Himmel. Es ist genau das, was die Gottesmutter den Kindern zeigt, nachdem sie auf ihre Frage zugestimmt haben. Es gibt aber in dieser dogmatischen Konstitution noch etwas anderes. Es gibt einen Bezug auf Karl den Großen. Diese Aussage, die Aussage von Maria Himmelfahrt, findet sich, um ein treffliches Beispiel zu nennen, in dem Sakramentar, das unser Vorgänger Hadrian I. an Kaiser Karl den Großen schickte. Darin heißt es, verehrungswürdig ist uns, so Herr, die Feier des heutigen Tages, an dem die heilige Gottesmutter von den Banden des Todes nicht niedergehalten werden konnte.
Ein Bezug auf Karl den Großen. Damit ein Bezug auf unser Land. Was hat Karl der Große mit der Himmelfahrt Mariens zu tun? Nun, die Virgo in Caelo Assumpta, die in den Himmel aufgenommene Jungfrau, ist die Patronin des Aachener Doms, die Patronin der vornehmsten Kirche Deutschlands, die eine Marienkirche ist. Ja, eine Kirche, die der Mariä Himmelfahrt geweiht ist. Die Virgo in Caelo Assumpta ist auch die Patronin des Kölner Doms neben St. Peter, dessen ersten Bau Erzbischof Hildebold errichtete, Karls des Großen Freund. Und die Mainzer Synode 813, an der Karl der Große teilnimmt, führt das Fest Mariä Himmelfahrt in das Frankenreich ein. Das Fest Mariä Himmelfahrt ist also ein zutiefst deutsches Fest. Es ist ein Fest, das von Karl dem Großen eingeführt wurde. Und es ist das Fest der Patronen seiner Kirche. Die vornehmste Kirche unseres Landes, der Sanctissimum Templum Mariae Virginis, ist also eine Himmelfahrtskirche, Mariä Himmelfahrtskirche. Und wer heute in den Aachener Dom kommt, ist von der Gegenwart Mariens überwältigt. Es gibt das Gnadenbild Mariä Kaiserin, es gibt den kostbaren Marienschrein mit den kostbaren Reliquien der Aachener Heiligtumsfahrt, ein Kleid Mariens, die Windeln Jesu. Beweisen lässt sich das nicht, aber kirchengeschichtlich lassen sich diese Reliquien tief bis ins 3. Jahrhundert zurückführen. Nicht alles, was man wissenschaftlich nicht beweisen kann, ist unwahr. Und wer sich die Visionen der Anna Katharina Emmerich anschaut, der wird feststellen, dass das Kleid, was sie beschreibt, das Kleid, das Maria in der Weihnachtsnacht getragen hat, ähnelt auf verblüffende Weise dem Kleid, das während der Heiligtumsfahrt in Aachen den Gläubigen gezeigt wird. Es ist also eine Marienkirche, auf die Pius XII. Indirekt verweist. In Aachen, in dieser Kirche, entsteht auch eines der ältesten deutschen Marienlieder. Das hören wir uns mal kurz an. Kaiser Karl IV. Errichtet den großen Chor, den gotischen Chor des Aachener Domes. Das kostbarste hochgotische Bauwerk, das wir in unserem Land haben. Es ist der in den Himmel aufgenommenen Jungfrau geweiht und inmitten dieses Chores ist auch ihr Bild. Das Bild der apokalyptischen Frau, das Bild der in den Himmel aufgenommenen Jungfrau. Das ist der Kern der Marienminne, von der Fischer in seinem Gebet sprach. Auf diese Dinge hat er sich bezogen und sie sind tief eingeschrieben in unsere Seelen und in unsere Herzen. In Aachen befindet sich aber auch der Thron Karls des Großen. Wer ihn noch nicht kennt, ist enttäuscht. Das soll der Thron Karls des Großen sein, der deutschen Könige. Aber woraus ist dieser Thron gemacht? Die Marmorplatten, aus denen die Sitzfläche, aus denen die Armlehnen, die Rückenlehne gemacht ist, sind die Marmorplatten, die die Fußbodenplatten aus dem Palast des Pontius Pilatus. Der Patriarch von Jerusalem schenkte diese Platten Karl dem Großen für seine Marienkirche. Es sind die Platten, auf denen unser Herr selbst die Frage des Pilatus beantwortet. Ja, du sagst es, ich bin ein König. Dieser Thron ist also aus diesen Platten gemacht. Und die Stufen stammen von jener Treppe, die unser Herr emporgestiegen ist nach der Krönung und nach der Dornenkrönung und nach der Geißelung. Dieser Thron in der Marienkirche ist also die kostbarste Reliquie, die wir in unserem Lande haben. Es ist Golgotha in Deutschland. Karl der Große wird auch politisch zu einem Bezugspunkt. Die Katholiken Europas müssen sich einigen unter der Idee des Königtums Jesu Christi. Einen anderen Ausweg aus der gegenwärtigen Lage gibt es nicht. Das sagt 1928 Alois Dempf, ein Philosoph, ein Geschichtsphilosoph, der in der frühen CDU in der Nachkriegszeit eine große Bedeutung hat. Er ist politischer Berater Konrad Adenauers. Er spricht auf CDU-Parteitagen. Und Sie sehen das große Reliquar Karls des Großen in der Aachener Schatzkammer. Das ist nicht ein naturalistisches Bild Karls des Großen, sondern eine Idee. Hier bringt das Mittelalter seine Idee vom Königtum Jesu Christi zum Ausdruck. Und diese Idee wird wirksam auch in der jungen Bundesrepublik. Konrad Adenauer empfängt den Karlspreis, den auch heute Politiker empfangen, immer am Himmelfahrtstag. Adenauer empfängt den Karlspreis im Marianischen Jahr 1954, im 1200. Todestag, im Todesjahr des heiligen Bonifatius. Er sagt, in dieser Stadt, die ja der Hauptsitz Karls des Großen gewesen ist und die Krönungsstadt der deutschen Könige war, stehen wir im Herzen Europas, im Herzen des christlichen Abendlandes. Hier in Aachen liegt aufgeschlagen das Geschichtsbuch der europäischen Frühzeit, der Zeit, in der Europa noch eine einheitliche Ordnung besaß, der europäische Gedanke eine geistige, eine politisch konstruktive Macht bedeutete. Das sind also die Wurzeln. Ein anderer großer Europäer, großer Politiker, großer Katholik und Staatsmann war Robert Schumann. Er empfängt den Karlspreis in Aachen 1958. Am 9. Mai 1950 wird sein Schumann-Plan der Beginn der politischen Einigung und der politischen Befriedung Deutschlands. Sein Seligsprechungsprozess ist auf Diözesanebene positiv abgeschlossen. Er sagt, die Demokratie wird christlich oder überhaupt nicht sein. Eine antichristliche Demokratie wäre eine Karikatur, die in Tyrannei und Anarchie versinkt. Auch dieser Satz trifft uns. Er könnte heute gesagt sein. Wir sehen also, dass in der jungen Bundesrepublik nach einer furchtbaren Zerstörung unsere liebe Frau der zentrale Anker wird. Unsere liebe Frau, die auf den Altar verweist, das allerheiligste Altarsakrament verweist. Unsere liebe Frau, die auch auf die Verankerung der politischen Macht im Königtum Jesu Christi hinweist, durch den Aachener Dom, durch den Thron Karls des Großen in ihrer Kirche. Das ist also der Impuls. Pius XII. Weist immer wieder darauf hin, wie wichtig die Marienverehrung ist. Gestattet nie, sagt er, dass die Verehrung der allerheiligsten Jungfrau bei der Jugend vor allem in den Hintergrund tritt. Hören wir ihn selbst.
Schwer sind die Zeiten und gewaltig die Aufgaben, die sie stellen. Für keinen schwerer, für keinen verantwortungsreicher als für euch, die ihr die Vorhut der Zukunft seid. Die Augen des Vaters der Christenheit ruhen auf euch. Seine Gebete begleiten euch. Sein Segen ist euch nahe für und für in eurem treuen und edlen Wirken zu Gottes Ehre, zur Mehrung des Reiches Christi, zur wahren und dauernden Wohlfahrt eures Volkes und des Vaterlandes. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen.
Am Ende des heiligen Jahres 1950, im Dezember, kann Kardinal Frings Pius XII. Gute Nachricht bringen. Welchen Aufschwung des religiösen Lebens hat das heilige Jahr nicht zuletzt unserer Jugend gebracht? Zu einer Marienwallfahrt nach Altenberg bei Köln waren im Mai diesen Jahres allein aus der Kölner Erzdiözese 15.000 Jungmänner und 25.000 junge Frauen zusammengeströmt. Im zweiten Teil unseres Vortrages wird sie meine Frau in das Marianische Jahr 1954 einführen und ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit.
Das war der erste Teil des Vortrags, die Bedeutung Fatimas für die junge Bundesrepublik. Professor Wolfgang Koch von der Universität Bonn führte uns in seinem Vortrag in die nicht nur gute alte Zeit. Den Schwerpunkt seines mit Originaltönen untermalten Vortrags bildete der Marienfrühling, in der die Marienverehrung zur Nachkriegsblüte heranwuchs.